Das Thema Frauen und kirchliche Ämter erhitzt rasch die Gemüter. Dabei hilft ein nüchterner Blick in das Neue Testament und auf die Erfahrungen der frühen Kirche. Die Frage nach einem gleichberechtigten Zugang von Frauen zu allen kirchlichen Ämtern lässt sich nicht mehr aus der römisch-katholischen Welt verdrängen. Ihre positive Beantwortung angesichts der Zeichen der Zeit wird immer dringlicher. Dafür gibt es ernstzunehmende Indizien, genannt sei hier nur das Votum der Amazonas-Synode in Rom vom Herbst 2019. Und als Vorbemerkung im Neuen Testament findet sich bei Paulus im Brief an die Galater folgende Stelle. Die ihr nämlich auf Christus getauft wurdet, habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht männlich und weiblich. Ihr alle nämlich seid einer in Christus Jesus. Amt ist Dienst. Der Dienstcharakter durchzieht die gesamte Bibel. Markus Diewald lehrt Neues Testament am Institut für Bibelwissenschaft der Katholischen Fakultät der Universität Wien. Er sagt zur grundsätzlichen Frage, ob Jesus selbst so etwas wie ein Amt wollte.
Jesus selber hat auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gehabt, also einen Inner Circle, der mit ihm gewesen ist, die auch mit ihm mitgewandert sind. In der Apostelgeschichte später heißt es dann sogar, bei der Nachwahl, einer der 12 muss nachgewählt werden, weil ja Judas rausgefallen ist, heißt es, es muss einer sein, der von Anfang an mit dabei gewesen ist und von Galiläa mitgewandert ist. Also aus der galiläischen Zeit. Dieses Mitwandern mit Jesus gilt nicht nur für Männer, sondern es gilt auch für Frauen. Auch Maria von Magdala ist von Galiläa mitgekommen mit Jesus, ist mit dabei gewesen. Und Jesus sendet seine Jünger hier auch aus, um zu predigen, um ihn zu unterstützen. Die Aussendungsrede in Lukas 9 und in Lukas 10 ist dafür beispielgebend. Aber später wissen wir, dass auch Maria von Magdala als die erste Zeugin des Auferstandenen selber auch gepredigt hat und selber auch sozusagen in der Verkündigung tätig gewesen ist.
Wie jede neue Religion entwickelte sich das Christentum Schritt für Schritt und im ersten Jahrhundert breitete sich die Gemeinschaft immer mehr aus.
In dieser Situation ist es natürlich klar, dass das charismatische Amt sich schon langsam auch verfestigen muss in eine gewisse Institution. Also der Prozess der Institutionswerdung ist eigentlich kein Sündenfall, wie manches mal gesagt worden ist. Am Anfang war die Urkirche so charismatisch und dann nachher ist diese plumpe und behäbige Kirche rausgekommen. Nein, sondern ich würde eher sagen, mit Max Weber, dem großen Vater der Soziologie, dass eigentlich auch Ämter gewissen Erprobungskriterien unterworfen sein müssen. Also man muss sich ganz einfach fragen, wie leiten wir so eine Gemeinde? Welche Autoritäten sind hier verbindend? Welche Ausbildung haben die Leute, die dann auch in befugter Art und Weise in der Leitung tätig sind? Und insofern hat man über einen Zeitraum von in etwa 100 Jahren, also vom Tod und der Auferstehung Jesu im Jahre 30, bis gut in die erste Hälfte des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts hinein, relativ viel mit dem Amt experimentiert.
Neutestamentler Markus Diewald nennt dazu unterschiedliche Entwürfe.
Es hat den Zwölferkreis gegeben für die Judenchristen, es hat für die Heidenchristen ein Siebener Kollegium gegeben. Stephanus wird ja an keiner Stelle als Diakon bezeichnet. Wahrscheinlich ist es ein kollektives Leitungsgremium gewesen. Wir haben im Epheserbrief den Hinweis, dass es hier Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer gegeben hat, wo wir heute auch nicht mehr wissen, welche Funktionen das genau gewesen sind. Wir wissen allerdings auch von Frauen, dass sie auch als Gemeindeprophetinnen aufgetreten sind und damit in der Verkündigung tätig gewesen sind. Und erst in einer längeren Entwicklung entsteht dann das, was wir als das dreigliedrige Amt bezeichnen. Und zwar auch das zunächst einmal aus zwei konkurrierenden Konzepten heraus. In den heidenchristlichen Gemeinden entstehen die Bischöfe und die Diakone auf der einen Seite und in den judenchristlichen Gemeinden die Priester, die Presbyter, die Gemeindeältesten. Interessant ist dabei, dass es immer kollegiale Gremien gewesen sind. Im Philipperbrief, erstes Kapitel, schreibt Paulus auch schon darüber, dass er die Bischöfe und die Diakone der Gemeinde von Philippi grüßen lässt. Also es ist offensichtlich ein kollegiales Leitungsgremium gewesen. Auch die Presbyteratskollegien, wie wir sie etwa im Jakobusbrief haben, sind in gleicher Art und Weise ein Gremium gewesen, ein kollektives Leitungsgremium. Wir diskutieren im Moment sehr viel über synodalen Weg. Eigentlich ist es interessant, also dieses gemeinschaftliche, dieses synodale, auch gewisse demokratische Strukturen innerhalb der Kirche sind hier von Anfang an biblisch eigentlich auch grundgelegt. Wir haben hier in der Apostelgeschichte 20 oder im Titusbrief 1 die Rede davon, dass hier die Ältesten, also die Presbyter, mit den Episkopen, mit den Bischöfen identifiziert werden. Also das heißt, streng genommen haben wir hier noch kein dreigliedriges Amt, sondern eine gewisse Identifikation von Bischöfen und Priestern. Das hat sich in der kirchlichen Verfassung bis zum heutigen Tag auch gehalten. Es wird nämlich gesagt, Priester sind zwar wahre Priester des neuen Bundes und der Bischof trägt ja auch die Stola ganz genauso, wie der Priester das trägt. Allerdings der Bischof hat zusätzlich noch die Fülle des Weiheamtes, dass der Priester, obwohl, wie es beim Zweiten Vatikanischen Konzil heißt, er voller und wahrer Priester des neuen Bundes ist, trotzdem die Weihegewalt hier noch nicht besitzt.
Die sogenannten Paulusbriefe sind bis heute mit die wichtigsten Quellen für die Rolle der Frau und allgemein der Frauen im frühen Christentum. Viele seiner Briefe an unterschiedliche Gemeinden und Gemeindeleiter beschäftigen sich explizit mit der Stellung und den Aufgaben der Frau in der mittelalterlichen Gesellschaft und vor allem mit ihrer Rolle im Gemeindeleben und in der Ehe. In den Briefen des Paulus ist zu erkennen, dass Frauen in Paulus' Umfeld ebenso Titel trugen wie Männer. Sie waren Apostolinnen und Diakoninnen und arbeiteten ebenfalls wie Männer und Paulus selbst, ambitioniert in Leitungspositionen für die Verkündung und Ausbreitung des Evangeliums.
Im 1. Korintherbrief 16,16 heißt es, man soll sich jenen unterordnen, die mitarbeiten und sich bemühen. Das griechische Wort kopiao meint sich abmühen und wird bei Paulus bereits zu einem Terminus technicus für die seelsorgliche Arbeit. Also wer sich engagiert, der hat auch ein Recht mitzureden. Das ist eigentlich eine gute Regel, denn wer nichts arbeitet, der braucht auch nicht mitreden und sich wichtig machen, aber wer sich engagiert, erhält damit auch ein gewisses Mitspracherecht. Leitung durch Engagement könnte man das Ganze nennen. Und wenn man dann die Grußlisten bei Paulus anschaut, wie viele Frauen dann da dabei sind, etwa die Grußliste am Ende des Römerbriefes, die ja sehr lang ist, dann kann man sagen, 50%, gut 50% sogar, davon sind Frauen, also auch Frauen, die sich gemüht haben und die mitgearbeitet haben. Wahrscheinlich hat es auch eine ganze Reihe von missionierenden Ehepaaren hier gegeben. Priska und Aquila werden hier genannt oder Andronikos und Junia. Also sie sind herausragend in der urkirchlichen Verkündigung gewesen.
Paulus hatte Mitarbeiterinnen. Ob diese in der Gemeindeleitung tätig waren, lässt sich aus den biblischen Quellen nicht sagen. Aber so der Experte für das Neue Testament, Markus Diewald.
Frauen waren allerdings auch in verwaltungstechnischen Aufgaben in der Kirche leitend. Wir haben im 1. Korintherbrief, 1. Kapitel, die Leute der Chloe. Diese Chloe, wir wissen nicht, ob die Chloe jetzt tatsächlich auch eine Christin gewesen ist, aber ihr gesamter Hausstand ist offensichtlich christlich gewesen. Sie war wahrscheinlich eine reiche Gutsbesitzerin, die eigene Sklaven und Angestellte gehabt hat. Und diese Leute sind christlich gewesen. Wenn jetzt eine reiche Gutsbesitzerin selber christlich gewesen ist, dann hat sie natürlich auch die Agenten für ihre Sklaven, für ihre Angestellten, für die gesamte Hausgemeinde geleitet. Und damit ist auch klar gewesen, dass sie verwaltungstechnisch hier an der Spitze gestanden ist. Ein Beispiel dafür hätten wir etwa für Phoebe, die Paulus in Römerbrief 16 erwähnt, wo es heißt, Phoebe wäre die Prostatis Polon gewesen. Sie wäre die Fürsprecherin für viele gewesen. Wie man Prostatis, eigentlich Beistand, Beiständin, hier übersetzen kann, ist ein bisschen fraglich. Wahrscheinlich ist das so, dass das römische und griechische Patronatssystem, das es hier gibt, Phoebe ist eine Powerbrokerin gewesen, also eine reiche und einflussreiche Dame der besitzenden Upper Class, die sich hier für Paulus eingesetzt hat und sich in vielen verschiedenen Schwierigkeiten, wo Paulus sagt, auch für mich ist sie eine Prostatis, eine Fürsprecherin gewesen, vielleicht in verschiedenen Sachen hier eingesetzt hat. Dass diese Frauen dann natürlich auch in der Kirche ein entsprechendes Mitspracherecht gehabt haben, das versteht sich dann natürlich auch von selbst.
Im Brief des Paulus an die Römer heißt es wörtlich: Ich empfehle euch aber unsere Schwester Phoebe, die Diakonin der Gemeinde in Kenchrea ist, dass sie sie im Herrn aufnehmt, wie es sich für die Heiligen gebührt, und ihr in jeder Angelegenheit, in der sie euch braucht, beisteht. Auch sie ist nämlich vielen Beistand gewesen, auch mir selbst.
Ja, im Zusammenhang mit dieser Stelle in Römer 16 wird Phoebe auch als Diakonos bezeichnet. Hier übersetzen manche Übersetzungen gerne, sie wäre Dienerin der Gemeinde von Kenchrea gewesen. Ein bisschen unfair, muss man sagen, ist das schon, wenn bei einem Mann der Ausdruck Diakonos steht, dann wird übersetzt, er ist Diakon gewesen. Wenn bei einer Frau steht, sie ist Diakonos, dann wird übersetzt, sie ist Dienerin der Gemeinde gewesen. Also an dieser Stelle kann man wohl sehen, Phoebe ist nicht nur eine einflussreiche Powerbrokerin gewesen, sondern sie ist wahrscheinlich auch eine Diakonin der Gemeinde von Kenchrea gewesen. Dass es solche weiblichen Diakone tatsächlich gegeben hat, kann man auch der Korrespondenz von Plinius mit Kaiser Trajan zu Beginn des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts entnehmen. Hier heißt es, dass Plinius zwei Anziller, also zwei Sklavinnen, verhört hätte, quae ministre dicebantur, die Diakoninnen, Dienerinnen genannt werden. Also es handelt sich ja aber nicht um eine Dienerin im allgemeinen Sinn, denn sonst hätte er das ja mit dem Wort Sklavin Anzilla schon abgedeckt gehabt. Also hier wird klar, auch in der Art und Weise, sie werden so genannt, dass es sich hier schon um einen titulären Gebrauch hier handelt. Eine interessante Fußnote da dazu, jetzt ist es in Ashdod eine interessante byzantinische Basilika ausgegraben worden aus dem 4. und 5. Jahrhundert, wo offensichtlich bei den Grablegen auch Diakoninnen erwähnt werden. Hier ist natürlich immer die Diskussion, sind diese Diakoninnen jetzt ein eigenes Weiheamt gewesen, ist es nur eine Beauftragung gewesen? Innerkirchlich hat sich dafür der Sprachgebrauch herauskristallisiert, dass man zwischen Diakonin und Diakonisse unterscheidet. Wahrscheinlich ist diese Unterscheidung allerdings keine ganz präzise Unterscheidung, denn auch das männliche Weiheamt, wie wir ja gerade gesehen haben, ist einer gewissen Entwicklung unterworfen gewesen. Es gibt sogar manche Neutestamentler, die sagen, im Neuen Testament gibt es überhaupt kein Amt, weil es sind charismatische Leitungsfunktionen gewesen, die sich dann allerdings immer mehr in Richtung eines Amtes verfestigt haben. Also man sieht hier, es hat eine gewisse Fluidität gegeben, dass charismatische Leitungsfunktionen dann später auch im Zuge dieser Amtswerdung sich verfestigt haben, in bestimmte Ämter auch hinein. In gleicher Art und Weise sollte man das, glaube ich, auch den Frauen, den weiblichen Diakoninnen hier zugestehen.
Diakoninnen waren nicht Frauen von Diakonen, stellt Markus Thiewald im Folgenden klar.
Im 1. Timotheusbrief, 3. Kapitel, haben wir die Anweisung, dass auch die Frauen hier innerhalb eines Diakonenspiegels erwähnt werden. Traditionellerweise hat man immer gesagt, das wären die Ehefrauen der Diakone. Allerdings bei den Bischöfen, die ja auch verheiratet gewesen sind, und es wird sogar vorgeschrieben, ein Bischof soll sogar verheiratet sein, und erst wenn er ein guter Familienvater ist und bewiesen hat, dass er gut für seine Familie sorgen kann, dann wird er auch gut für seine Diözese sorgen können. Wahrscheinlich ist, dass es sich hier nicht um die Ehefrauen handelt, weil die bei den Bischöfen ja auch nicht erwähnt werden, sondern dass es sich um weibliche Diakone handelt. Allerdings ist der 1. Timotheusbrief hier schon ein bisschen skeptisch und versucht, die Frauen aus solchen öffentlichen Ämtern zurückzudrängen. Er weist darauf hin, 1. Timotheus 2,12, dass eine Frau nicht lehren darf, woraus man allerdings schließen kann, im Gegenzug, dass Frauen offensichtlich damals gelehrt haben, wie das ja auch in den Paulusbriefen im 1. Korintherbrief der Fall ist. Hier werden auch Frauen als Prophetinnen erwähnt, aber man sieht, eine Diskussion setzt auch hier schon ein. Wie viele Rechte dürfen Frauen hier haben, wie viele Rechte sollen sie nicht haben? Es waren damals allerdings auch in der römischen Antike sehr restitutive Zeiten, also Zeiten, wo man sich wieder bemüht hat, zu den Anfängern der römischen Republik und deren Werten zurückzukehren, wo man sehr stark auf patriarchalische Werte insistiert hat. Und in diesem Zusammenhang ist wohl auch zu verstehen, dass die etablierende Kirche ja eigentlich dem Zeitgeist, wenn man so möchte, gefolgt ist und deswegen in der damaligen Zeit Frauen eher ein bisschen zurückgedrängt hat. Aber man sieht, die Kirche hat sich auch hier immer mit dem Zeitgeist arrangiert. Ob das gut ist oder nicht, ist noch einmal eine andere Frage. Aber wenn man mit solchen Argumenten Frauen eher ein bisschen im Hintergrund gehalten hat, könnte man durchaus auch sagen, im Gegenzug folgen wir jetzt auch ein bisschen den Gegebenheiten und räumen Frauen einen breiteren Mitspracheraum in der Kirche ein.
Von der Historie in die Gegenwart. Die von Papst Franziskus im April 2020 eingesetzte zweite Kommission zum Thema Diakoninnen traf sich im September 2021 in Rom. Denn im Frühjahr 2019 hatte der Papst erklärt, eine erste Arbeitsgruppe über frühchristliche Diakoninnen sei zu keinem eindeutigen Ergebnis gekommen. Etwa die Hälfte der Theologen und Historiker war der Meinung, sogenannte Diakoninnen hätten allenfalls aus Gründen der Schicklichkeit bei der Taufe von Frauen, diese geschah damals durch Untertauchen oder Krankensalbungen, geholfen. Damit sei aber keine Weihe oder eigene Beauftragung verbunden gewesen. Andere Experten sind überzeugt, es habe durchaus so etwas wie einen weiblichen Diakonat gegeben, zu dem Frauen eigens beauftragt, eventuell sogar geweiht worden seien. Die Frage, wie die frühe Kirche zumindest in einigen Regionen dies regelte, ist für heutige Überlegungen wichtig, wie Frauen mit einer Beauftragung in Seelsorge, Diakonie und Gemeindearbeit oder Leitung stärker beteiligt werden können. Im Herbst 2019 ging auch die Amazonas-Synode der Frage nach. In seinem Abschlusspapier rief Franziskus zwar zu mehr Frauen in Führungspositionen auf, eine Weihe für geistliche Ämter kam für ihn aber nicht in Frage. Markus Thiewald, Experte für Neues Testament, sagt zur Herangehensweise des Papstes.
Papst Franziskus hat sehr schön in seiner apostolischen Exhortation Querida Amazonia geschrieben, dass Frauen Zugang zu kirchlichen Diensten haben sollen, die zwar nicht die heiligen Weihen erfordern, aber trotzdem einen Dienst der Dauerhaftigkeit und der öffentlichen Beauftragung durch den Bischof beinhalten. Also damit geht Franziskus sozusagen den halben Weg. Er eröffnet damit die Möglichkeit, dass eigene Ämter auch für Frauen kreiert werden, allerdings noch nicht im Sinne von Weiheamt. Hier wäre es natürlich auch interessant, einmal anzudiskutieren, wäre es nicht auch möglich, dass die Kirche auch eigene Weiheämter entwickelt. Wir haben ja am Anfang gesehen, dass diese Entwicklung des dreigliedrigen Weiheamtes selber einen Prozess von über 100 Jahren notwendig gemacht hat, dass das Ganze zwar auf einen Grundimpuls Jesu zurückgeht, der seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen um sich gehabt hat, dass diese Entwicklung dann aber später ein Prozess gewesen ist und dass dieser Prozess eigentlich auch noch immer in der Möglichkeit der Kirche läge, weitergeführt zu werden und weiter entfaltet zu werden.
Hat damit die katholische Kirche ausgehend vom biblischen Befund die Vollmacht, neue Ämter zu kreieren?
Neue Ämter zu kreieren hat Papst Franziskus ja schon mit Querida Amazonia empfohlen. Neue Weiheämter zu kreieren, würde ich als Bibliker durchaus auch als eine Möglichkeit sehen, ganz einfach, weil es das in den ersten 150 Jahren der kirchlichen Entwicklung gegeben hat. Und was einmal möglich gewesen ist, sollte auch später noch einmal möglich sein. Man wird hier allerdings vorsichtig sein müssen, dass es nicht zu irgendwelchen Brüchen kommt. Wir diskutieren ja sehr, sehr stark, gibt es eine Hermeneutik des Bruches oder eine Hermeneutik der Kontinuität? Ich würde sagen, es gibt eine Hermeneutik der Kontinuität.
Diakonie, die Sendung zum Dienst am Menschen, ist eine Wesensdimension der Kirche. Alle im Volk Gottes sind beauftragt, diese Sendung Christi fortzuführen.
Das Zweite Vatikanische Konzil hat tatsächlich das Diakonat als eine eigene Weihestufe wiederentdeckt. Das ist sehr dankenswert, weil es ganz einfach auch biblisch fundiert ist. Allerdings hängt der Diakon ein bisschen auch in der Luft. Wo ist seine Funktion? Das mag sich wohl auch aus der Genese dieser Ämter hier ergeben haben. Im Neuen Testament haben wir ganz einfach gesehen, dass die bischöflich-diakonale Ordnung mit der priesterlichen Ordnung dann irgendwann einmal ineinander geschoben worden ist und da harmonisiert worden ist. Vielleicht könnte man hier in kreativer Art und Weise einmal anfragen, welche Aufgaben können wir dann mit dem Diakonenamt hier verbinden und in welcher Art und Weise könnte man überhaupt unsere gesamte Weihetheologie noch ein bisschen besser biblisch erden und vielleicht daraus Konsequenzen für eine Aktualisierung hier setzen, vielleicht auch in die Richtung neue Ämter hier, ganz gleich ob Weiheämter oder nur Beauftragungen für die Gemeinde, entstehen zu lassen. Einen gewissen Ansatz hat hier Papst Franziskus ja tatsächlich gesetzt, denn die Ämter eines Akolyten, eines Lektors, die sind ja auch nicht biblisch fundiert, also auch hier ein Prozess der Amtswerdung, auch der Subdiakon ist ja eigentlich nicht in der Bibel fixiert und den hat es auch eine Zeit lang innerhalb der Kirche gegeben. Also man sieht, so ein Prozess der Amtsentwicklung ist eigentlich immer wieder abgelaufen und bis vor kurzem sind die Ämter des Akolyten, also des beauftragten Kommunionsspenders und des Lektors nur für Männer vorbehalten gewesen und das hat Papst Franziskus jetzt konsequenterweise auch für Frauen geöffnet.
Warum dürfen Frauen keine Priester werden? Weil nur ein Mann den Mann Jesus Christus repräsentieren könne, heißt es oft. Darf man darüber nachdenken? Wie sieht das Neutestamentler Markus Thiewald, der selber Priester ist?
Dieses Nachdenken, glaube ich, ist etwas Notwendiges. Und das ist ja ein Prozess, der von Papst Franziskus selber angestoßen worden ist. Auf der Amazonas-Synode ist ja sehr offen auch über eine Diakonenweihe für die Frau diskutiert worden. Also dieser Prozess, denke ich mir, ist dringend notwendig. Und auch wenn die Kirche sagt, das Priesteramt bleibt für Männer reserviert, dann gibt es ja doch die Möglichkeit, wie es Papst Franziskus ja in Querida Amazonia auch gesagt hat, dass für Frauen eigene Ämter neu kreiert werden, aber auch die Möglichkeit, und darüber könnte man dann in einem weiteren Schritt auch diskutieren, ob es nicht auch Weiheämter sind, die für Frauen hier neu kreiert werden können. Sehr schön ist ja auch, dass bei Querida Amazonia der Papst dann gesagt hat, er übernimmt die Voten, die es hier aus dem Plenum der Amazonas-Synode gegeben hat und möchte die jetzt gar nicht weiter in irgendeiner Art und Weise kommentieren, sondern lässt sie so bestehen. Das bedeutet, das Votum, das hier mehrheitlich ja zugunsten einer Diakonenweihe für Frauen gefallen ist, ist auch weiterhin am Tisch, ist weiterhin auch gültig. Ich glaube, dass Papst Franziskus auch im Moment ein bisschen Angst hat, dass, wenn er zu schnell voranschreitet, eine Kirchenspaltung Platz greifen könnte. Deswegen setzt er lieber auf Überzeugungsstrategien und geht den Weg lieber ein bisschen langsamer. Das ist wahrscheinlich die pastoral klügere Art und Weise, auch wenn ich gestehen muss, dass man manches Mal bei uns in der westlichen Welt vielleicht ein bisschen ungeduldig wird und denkt, es könnte manches Mal auch ein bisschen mehr Ermutigung geben. Aber wenn man auf der anderen Seite sieht, mit wie starken Widerständen Franziskus gerade in manchen Kreisen des Episkopates und auch in der Kurie zu kämpfen hat, dann versteht man doch irgendwie, dass ein behutsamer und vorsichtiger Weg hier vielleicht optimal ist.
Manches Mal wird in der heutigen Zeit sehr viel über das Lehramt des Zeitgeistes geredet, aber dieser hat sich auch oft geändert. Die Grundfrage, so Markus Thiewald, sollte lauten, was ist denn biblisch grundgelegt und was war die Intention Jesu? Dazu sagt er abschließend.
Und die Intention Jesu ist gewesen, dass er allen Menschen auf Augenhöhe begegnet ist. Und das Faszinierende bei Jesus ist, dass er auch Frauen, auch Sünderinnen, auch Ausgegrenzte, auch Frauen, die als unrein gegolten haben, wie die Blutflüssige, auf Augenhöhe und gleichberechtigt behandelt. Und dieser Prozess bei Jesus ist natürlich das Tragende. Nicht die Unreinheit steckt an, sondern die Reinheit des Gottesreiches durchdringt alles wie ein kleines Stück Sauerteig, das in ein Trog Mehl gesteckt wird. Und diesen Optimismus, den Jesus gehabt hat, der ist uns heute ein bisschen verloren gegangen. Und wenn wir diesen Optimismus wiederentdecken könnten, dann, glaube ich, müssten wir uns keine Sorgen machen, dass unsere Kirchen wieder voll wären. Denn wenn wir den Menschen mit ihren Nöten, mit ihrem Leid, aber auch mit ihren Freuden und mit ihren Anliegen einfach nur zuhören und nicht beginnen, gleich zu missionieren und zu predigen, sondern einfach nur mal zuhören und einen Raum des Seins und auch einen Raum der Heilung innerhalb der Kirche anbieten, dann braucht die Kirche eigentlich keine andere Werbung mehr, denn dann kommen die Leute. Ein Schlusswort da vielleicht noch von Mutter Teresa. Sie hat so schön gesagt, wie ich als junge Nonne nach Indien gegangen bin, wollte ich alle Menschen bekehren. Dann bin ich draufgekommen, ich soll alle Menschen lieben. Und die Liebe bekehrt, wenn sie will.